Herzlich willkommen zu Weekly, dem neuen Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Ob ein technischer Durchbruch also wirklich einer ist oder nur ein Hype, beziehungsweise nichts wirklich Neues befördert. Das ist wichtig, um die Welt und die ganzen Entwicklungen, die um uns herum passieren, besser zu begreifen. Und jetzt geht es los mit Weekly. Herzlich willkommen, mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur und dabei sind die Redakteure Wolfgang Stieler und Gregor Honsel. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Luca.
Unsere Themen heute: Künstliche Intelligenz. Forscher versuchen, großen Sprachmodellen Angst zu machen, um dabei besser zu verstehen, wie sie ticken. Wir schauen uns an, was das Forscherteam herausgefunden hat. Und Fassaden als Wärmequelle für Wärmepumpen. Fraunhofer Forscher haben einen entsprechenden Ultra-Hochleistungsbeton entwickelt. Wie funktioniert der? Kommen wir als erstes zu dem Thema rund um künstliche Intelligenz und Emotionen. Der Kognitionsforscher Erik Schmitz untersucht, ob man Sprachmodellen, in dem Fall war das GPT-3, Angst induzieren kann, also Emotionen. Und wie diese Sprachmodelle dann reagieren. Interessant ist das ja schon, dass Schmitz und sein Team die KI mit klassischen psychologischen Aufgaben gefüttert hat. Denn der Vorwurf stand dann gleich im Raum, auch von vielen aus der KI-Gemeinde, solche Systeme können eben keine Emotionen empfinden, deswegen sei das auch doch alles Humbug. In einem Spiegel-Interview hat Erik Schmitz darauf entgegnet, Zitat, wenn wir Emotionen nicht als etwas Mystisches definieren, das nur im menschlichen Gehirn entstehen kann, dann müssen wir auch KI-Agenten Emotionen zusprechen. Zitat Ende. Schmidt hat dann GPT-3 Fragebögen vorgelegt, wie sie benutzt werden, um menschliche Angst zu messen. GPT-3s Antworten sind etwas ängstlicher bei einem durchschnittlichen Menschen. Wolfgang, wie ist das zu erklären und was ist da passiert?
Ja, also vielleicht nochmal von Anfang an, aber sorry für die Korrektur, der gute Mann heißt Erik Schulz.
Entschuldigung, Erik Schulz.
Also, Erik Schulz, ja. Vom Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen. Und mit dem hatte ich mich auch schon unterhalten für einen Artikel, der jetzt im aktuellen Heft erscheint, wo es um die Frage ging, ja, wie viel Verständnis, wie viel Intelligenz steckt denn in diesen großen Sprachmodellen? Und im Zuge dieser, sage ich mal, heftigen wissenschaftlichen Debatte, also man gibt sich da wirklich, man schenkt sich da nichts, ist ein neuer Zweig aufgetaucht, der nennt sich Computational Psychology. Und Schulz und seine Kollegen, Marcel Winz und noch andere, sind Leute, die sich gedacht haben, warum gehen wir nicht mal mit diesen psychologischen Tests an diese großen Sprachmodelle ran und gucken mal, ob wir erstens mit Hilfe dieser Tests neue Fähigkeiten entdecken, Sachen, auf die man bisher noch gar nicht gekommen ist, also die man sich bisher noch gar nicht so angeguckt hat. Und zweitens auch, ob wir in der Lage sind, auf der Basis von solchen Tests und auf der Basis der Verhaltensweisen, die man da so findet, diese Sprachmodelle ein bisschen besser zu steuern. Und das, was jetzt hier vorliegt, geht auch in diese Richtung.
Und aber dieser Vorwurf sozusagen, eine KI kann keine Emotionen erleben, wie, ich habe das ja kurz gelesen, wie er reagiert hat und sein Forscherteam, wie gehen Sie denn da jetzt genau mit um?
Pragmatisch würde ich sagen. Das spielt jetzt gar keine Rolle, ob diese Emotionen, ich sag mal, echt sind, da real irgendwas hintersteckt oder was wahrscheinlicher ist, diese ganzen Reaktionen, die dann in Tests so aussehen wie Emotionen, im Grunde genommen ein Resultat von dem sind, was in den Trainingsdaten drinsteckt. Das ist vollkommen egal. Weil was man sehen kann, ist, dass unter bestimmten Umständen reproduzierbar das Sprachmodell sich in einer bestimmten Art und Weise verhält. Und dann lässt man, kann man auch gelten lassen, dass es jetzt einfach eine Blackbox ist, wo du nicht reingucken kannst. In den Kopf von Menschen, hat er mir im Interview gesagt, kann man auch nicht reingucken. Die sind für uns Psychologen normalerweise auch Blackboxes. Mhm. Und ja, an dem Argument ist ja erstmal was dran, wenn man sich da sozusagen von dieser philosophischen Seite fernhält und ganz pragmatisch sagt, okay, ich weiß, wenn ich das und das mache, wird das und das passieren. Dann funktioniert es ja erstmal.
Und interessant war ja, dass die KI insgesamt ja etwas ängstlicher war als, glaube ich, so der durchschnittliche Mensch. Und jetzt kann man natürlich vermuten, naja gut, das Sprachmodell ist mit dem Internet trainiert worden, also reflektiert die Stimmung im Internet vermutlich die Emotionen in Anführungsstrichen von GPT-3, oder? Kann man das behaupten?
Vermutlich ist das so. Das ist eines der großen Probleme, wenn man mit so Modellen wie GPT, also GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, whatever, also diese ganzen OpenAI-Modelle arbeitet, dann weiß man leider überhaupt nicht, was in den Trainingsdatensätzen drinsteckt, weil OpenAI eben keine Informationen über diese Trainingsdatensätze veröffentlicht hat. Das ist auch eine Schwäche von diesem Ansatz, dass man also ja sozusagen so ein bisschen blind arbeiten muss. Das Spannende ist jetzt, in diesem neuen Paper haben Schulz und die Kollegen von ihm einfach nur geschrieben, wir wissen, dass dieses Modell sich jetzt unter bestimmten Umständen, und dann haben sie natürlich abgeklopft, haben die Reihenfolge der Fragen genannt, haben die Fragen ein bisschen anders jeweils formuliert und so. Wir wissen, dass GPT-3.5 sich unter gewissen Umständen so und so verhält und das hängt auch nicht davon ab, wie genau ich die Frage formuliere und das hängt auch nicht von der Reihenfolge der Fragen ab. So, die spannende Frage ist, was ist mit anderen Sprachmodellen? Gilt das da auch? Ja, das wäre eben super spannend, wenn man jetzt zum Beispiel, was sie dann jetzt wohl auch tun, eben sich auch andere Sprachmodelle hernehmen, wie zum Beispiel Llama von Meta Research und gucken, was macht das dann.
Und das Spannende ist ja jetzt eben, was macht dieses Sprachmodell, also jetzt in dem Fall GPT-3, das klingt schon so ein bisschen komisch, aber es wurde ja Angst induziert, ja, mit entsprechenden Fragebögen. Und GPT-3 hat dann angefangen, wie man es vielleicht von einem Mensch unter Druck kennt, entsprechend zu reagieren und in dem Fall halt besonders rassistisch oder deutlich rassistischer zu sein als vermutlich vor diesen Fragebögen.
Es ist noch faszinierender. Ja. Also was sie sich auch angeguckt haben in der früheren Untersuchung schon, ist sowas wie, jetzt kommen wir auch wieder in den Bereich der philosophisch schwierig wird, zielgerichtetes Verhalten. Also ein Standardtest, den Psychologen an dieser Stelle gerne durchspielen, ist so ein Spielautomaten-Task. Also es gibt so eine kleine fiktive Geschichte, du hast zwei Spielautomaten vor dir und du weißt, dass die Gewinnchancen an diesen Spielautomaten unterschiedlich hoch sind und jetzt ist deine Aufgabe, in dem Fall innerhalb von 10 Versuchen maximal viel Gewinn aus diesen Automaten rauszuholen. Und die Spielautomaten, ne, zufällig, du weißt, kann keinen Gewinn ausschütten. Wie viel der im Laufe der Zeit ausspuckt, kriegst du nur raus, wenn du jetzt, sagen wir mal, über längere Zeit systematisch durchprobieren würdest. So, und dann gibt's eben die beiden Möglichkeiten, grundsätzlich, also strategische Herangehensweisen, um den Gewinn zu optimieren. Entweder ich spiele auf gut Glück und der eine spuckt einen hohen Gewinn aus, der eine Automat, und dann halte ich mich einfach an diesen Automaten, weil ich weiß, der hat schon mal einen Gewinn ausgespielt, wird wahrscheinlich wieder Gewinn ausspucken. Dann halte ich mich daran, das ist Exploiting, Ausbeuten der Situation. Oder ich probiere so lange wie möglich rum. Sagen wir mal, ich habe mir dann überlegt, okay, ich mache dann 5 oder 6 Versuche. Dann mache ich mal eine kleine Statistik, wer hat denn jetzt mehr ausgespuckt? Und mit dem Automaten, der mehr ausgespuckt hat, spiele ich dann weiter. Und das wäre halt eine eher explorative Herangehensweise. Und was die da rausgefunden haben, ist, dass GPT-3 oder auch GPT-3.5 eher dazu neigt, Wissen über vorhandene Situationen auszubeuten und dementsprechend nicht so viele Versuche zu machen, also da ein bisschen ängstlich zu sein. Und wenn man das Ding jetzt primet darauf, dass es ängstlich ist, also Emotionsinduktion nennen sie das, ne? Also kurze Texte produzieren, in denen vorkommt, stell dir eine Situation vor, in der du ängstlich bist, zum Beispiel. Funktioniert bei Menschen und funktioniert offensichtlich auch bei diesen Sprachmodellen. Dann geht diese Tendenz, explorativ vorzugehen, also zu erkunden, sogar noch stärker runter. Dann werden sie noch, dann halten sie sich an das, was sie gerade gekriegt haben an Belohnung, viel stärker. Und das heißt aber, das Gesamtresultat ist noch schlechter. Das fand ich total faszinierend, dass das so ist.
Witzig finde ich ja, du hast erwähnt, dass das neue Forschungsgebiet der Computational Psychology, ich kenne die schon seit den 90ern. Der Professor, bei dem ich studiert habe, Dietrich Dörner in Bamberg, hat genau solche Sachen schon in den 90ern auch per Simulation erforscht. Natürlich nicht auf dem Rahmen, aber er hat schon damals gesagt, dass Emotionen ein integraler Bestandteil sein müssen von allen ausreichend autonomen, intelligenten Systemen. Also die Logik ist, wenn ich ein, so ein Gedankenspiel, wenn ich einen autonomen Roboter hat, dann muss der Emotionen haben, einfach um die Handlung zu motivieren. Ich brauche Strom, ich muss eine Steckdose finden, also ein Handlungsdruck, so eine Art Hunger. Oder ich bin in Gefahr, ich muss sehen, dass ich hier wegkomme. Das mag, also Emotionen als Handlungsregulierung und Handlungsleitung, das mag man natürlich alles völlig fürchterlich reduktionistisch finden. Und natürlich ist die Frage auch nicht damit geklärt, was das Ding jetzt wirklich subjektiv erfindet. Wer weiß das schon? Aber die ganzen Gedanken hat Dietrich Dörner schon in den 1990ern modelliert.
Ja, gut, da muss ich mich tatsächlich ein bisschen korrigieren, du hast recht. Aber die Systeme waren halt viel einfacher. Wir haben auch mal, das ist auch schon eine ganze Zeit her, einen Chatverlauf abgedruckt zwischen zwei Chatbots, von denen der eine halt modelliert hat, was im Kopf einer paranoiden Person vor sich geht. Und da haben sich zwei Chatbots miteinander unterhalten. War auch sehr spannend zu sehen, wie das hin und her geht und was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, diese Systeme waren sehr viel einfacher. Ja, was jetzt halt gerade aufpoppt, ist eben die Anwendung solcher Methoden auf Sprachmodelle.
Maschinen sind eben auch nur Menschen. Ja. Sorry für den Karlauer.
Aber den muss ich jetzt loswerden. Also ich finde das auch hochfaszinierend und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es denn die Möglichkeit, irgendwie sowas wie Emotionsfilter einzubauen? Damit, weil der Missbrauch oder das Risiko für Missbrauch ist natürlich dann besonders hoch, ne? Also man sagt, man induziert diese Angst oder diese Emotion, man sieht dann, wie diese Sprachmodelle reagieren und das kann man natürlich wunderbar, ironischerweise gemeint, ausnutzen.
Wird schwierig, aber die Autoren dieses Papers haben genau das auch vorgeschlagen. Ihr Ergebnis war, dass das Sprachmodell die besten Ergebnisse liefert, wenn es sozusagen nicht irgendwie emotional vorgeprimed wird, also möglichst neutral das Setting ist für die Aufgaben. Und das kann man natürlich dann mit Systemprompts machen. Das heißt, wenn man, das passiert ja jetzt auch schon, wenn man mit so einer Maschine chattet, dann kriegt die nicht den rohen Input, den ich als User da eintippe, sondern möglicherweise, was ich überhaupt nicht sehe, Systemprompts noch von der Software des Betreibers von diesem Modell. Und da steht dann zum Beispiel drin, du antwortest möglichst neutral und sachlich, dir geht's prima, du bist ganz entspannt. Whatever, ne?
Entspann dich.
Und sowas in der Art haben sie vorgeschlagen, das dann zu machen, beziehungsweise zu gucken, ob dann eben in der Sprache von dem User, in der Frage, in der Situationsschilderungen halt so negative Emotionen drinstecken und dann zu sagen, okay, das ändern wir. Das kann man machen, wird halt sehr aufwendig. Und es wird auch, glaube ich, ethisch immer problematischer. Ne? Also wir haben ja jetzt schon die Diskussion darüber, ob es denn gerechtfertigt ist, dass so ein Sprachmodell zum Beispiel über bestimmte Themen, über bestimmte Personen, über bestimmte Themenbereiche gar nicht sprechen darf. Und das wird sich dann noch verschärfen, glaube ich, diese Diskussion. Aber es ist sehr spannend.
Aber dann theoretisch könnte man ja auch versuchen, so ein Sprachmodell in besonders positiven Zustand zu versetzen. Haben Sie das auch probiert oder geht es gerade nur um Angst und negative Gefühle?
Also sie haben sowohl negative als auch neutrale als auch positive Settings durchgetestet und haben halt gefunden, dass der Bias, also die Vorurteile, der Anteil an Vorurteilen in den sprachlichen Äußerungen eben runtergeht, wenn das Ding in der positiven Stimmung ist, sogar sehr mehr als wenn es in der neutralen Stimmung ist. Aber insgesamt war die Performance, also was Aufgaben angeht, was Faktentreue angeht etc., am höchsten in so einem neutralen Setting. Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, zu empfehlen, eher so ein neutrales Setting zu verwenden.
Nicht ganz anders als beim Menschen.
Das ist ja dann auch ein Fortbildungsinhalt oder ein neuer Job, viel Good Manager für KIs oder Zusatzqualifikationen für Prompt Engineers.
Genau, Sie haben auch geschrieben in dem Paper, das ist so eine Art Advanced Prompt Engineering, was wir jetzt hier machen. Aber das ist halt, wie gesagt, nur ein Teilaspekt. Ein anderer Teilaspekt ist dann eben auch noch die Frage, kann man da noch völlig andere, neue Sachen entdecken, also neue Fähigkeiten entdecken, was ich auch, ich weiß, wir sind schon wieder viel zu lange dabei, aber was ich auch extrem faszinierend fand, sind ja dann solche Fähigkeiten wie Step-by-Step-Lösungen für logische Probleme zu finden. Also wenn du normalerweise so einem Sprachmodell ein schwieriges logisches Rätsel aufgibst, kann es sein, dass es dieses Rätsel nicht lösen kann. Und schwierige logische Rätsel können schon sowas wie Dreisatzaufgaben sein. Aber wenn du der Maschine mehrere Beispiele gibst, in der das Schritt für Schritt durchgetentert wird, dann ist sie plötzlich in der Lage, solche Sachen dann auch nochmal auf völlig andere Probleme anzuwenden. Also da sind Sachen bei, da, ja, kommt man immer wieder in Staunen. Und natürlich gibt es dann aber immer überlagert die Diskussion, was heißt das jetzt, ist das Ding wirklich intelligent oder nicht? Das ist, glaube ich, aber eher ein Streit für Philosophen.
Roboterpsychologisch kommt auch schon bei Isaac Asimov vor.
Ja, da tun sich dann völlig neue Berufsbilder auf.
Ja. Du liebst Podcasts und möchtest deine Lieblingshost auf großer Bühne live erleben? Dann habe ich einen besonderen Veranstaltungstipp für dich. Das Here and Now Podcast Festival von 7One Audio am 2. und 3. September in Köln. Mit dabei sind beliebte Podcasts wie Beste Freundinnen, Hazel und Thomas Hörerlebnis, Mord auf Ex, AWFNR, Psychologie to go, 50+2 und viele, viele mehr. Es gibt Einzeltickets, mit denen du deinen Lieblingspodcast sehen kannst und Kombi- und Festivaltickets, um dir mehrere Shows anzugucken und dir dein ganz eigenes Festivalprogramm zusammenzustellen. Denn es gibt an 2 Tagen mehr als 20 Live-Podcasts auf 4 Bühnen in der Halle Tor 2 in Köln. Und draußen davor noch eine Außenarea mit Foodtrucks, mit Getränken, mit Musik, also echtes Festival-Feeling. Alle Infos zu dem Event und auch zu den Tickets findest du auf hereandnowfestival.de.
Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Fassaden als Wärmequellen für Wärmepumpen. Wer eine Wärmepumpe betreiben will, braucht eine Wärmequelle und die braucht eben Platz. Sei es für die Bohrung einer Erdsonde oder zum Aufstellen eines Luft-Wärmetauschers oder. Und das ist natürlich vor allem bei Etagenwohnungen ein Problem, weil da fehlt einfach der Platz. Jetzt hat das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE im Forschungsprojekt TAPSOLAR 3 Fassadenelemente aus Ultrahochleistungsbeton entwickelt. Diese können als Wärmequelle für Wärmepumpen dienen. Sie sind von Kanälen durchzogen und wie die Forscher schreiben, diese Kanäle sind mehrfach verzweigt, weisen fraktale Strukturen auf wie Blutbahnen oder Blätter. Gregor, wie genau kann ich mir das denn vorstellen? Wie genau funktionieren diese Fassaden?
Ja, das sind halt Betonfassaden, so wenige Zentimeter dick, die halt von Kanälen durchzogen sind. Und diese Kanäle sehen halt aus wie Blutbahnen oder Blätter, aus gutem Grund, weil das ist ja auch von der Natur so optimiert, dass du halt möglichst gleichmäßige Wärmeaufnahme bzw. Abgabe hast bei möglichst wenig Druck, dass da auch Pumpen möglichst wenig gegen anarbeiten müssen und dass das halt alles effizient funktioniert. Und da ist die Natur ja immer ein sehr gutes Vorbild. Die gibt es in zwei Varianten. Die eine Variante ist verglast, da ist also noch eine Scheibe vor und die ist mit einer bestimmten wärmeabsorbierenden Beschichtung versehen und die erzeugt ausreichend hohe Temperaturen, dass das gleich für warm Wasser genutzt werden kann oder in die Heizung eingespeist werden kann. Eine andere Variante ist ohne Verglasung, die lässt sich dafür auch in verschiedenen Farben herstellen und einfach in die Oberfläche, also sie fällt nicht so groß auf, also lässt sich leichter optisch in die Fassade integrieren. Und die liefert dann nicht so hohe Temperaturen, aber das reicht immer noch, um eine Wärmepumpe damit zu betreiben.
Und wie erfolgsversprechend ist das Projekt jetzt? Das klingt ja insgesamt doch ziemlich teuer, solche Fassaden zu bauen.
Ja, es funktioniert, es macht ja nur Sinn für eine komplette Sanierung. Mhm. Also wenn du eh das ganze Haus auf links krempelst, dann kann das eine Option sein, auch noch da diese Fassadenelemente vorzuhängen für eine, was der meiste Fall ist, ich habe hier eine Gasheizung, was soll ich machen? Oh mein Gott. Und Leute, die halt nicht ihr ganzes Haus komplett sanieren wollen, ist das eher keine Lösung.
Also eher was Langfristiges.
Genau.
Ja.
Genau. Aber es ist halt noch eine Option mehr, wie man halt Häuser energetisch sanieren kann.
Und könnte man jetzt einen Schritt weitergehen und sich überlegen, bauen wir doch gleich die ganzen Wärmepumpentechnik da auch mit rein? Oder ist das technisch nicht möglich, weil zu dünn zum Beispiel? Also wie?
Genau, das gibt's auch natürlich. Es gibt Forschungsprojekte, die halt Fassadenmodule bauen, wo alles gleich drin ist. Also da ist ein PV-Modul mit drin für den Solarstrom. Da ist dann kann natürlich dann auch ein Wärmespeicher reingebaut werden. Die ganze Wärmepumpetechnik ist drin und die werden vorgehängt. Fenster, also werden einfach vorgehängt. Ist insofern sehr praktisch, weil man sich die ganze Verrohrung und Verkabelung erspart. Es ist halt alles sehr dezentral. Ist vermutlich auch nicht ganz so effizient, wenn man viele kleine Wärmepumpen statt eine große nutzt, hat man natürlich weniger Skaleneffekte. Aber das ist auch eine Option, wirklich nur für eine Komplettsanierung. Aber so beim Bereich Komplettsanierung geht schon einiges. Das sind natürlich dann immer ziemlich teure Hightech-Lösungen.
Aber die gibt also so eine fertige Wärmepumpentechnik inklusive Fassade. Gibt es die schon auf dem Markt oder ist das alles noch im Bereich der Forschung?
Ist noch Forschungsbereich.
Alles Forschungsbereich. Okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Tipp der Woche. Auch Gregor wieder hat ein bisschen was gelesen. Und zwar
Freiheitsgeld von Andreas Eschbach. Das ist auch ein Science-Fiction, der ums Jahr 2060 spielt und wo ein bedingungsloses Grundeinkommen sich flächendeckend in Deutschland durchgesetzt hat. Und das hat natürlich die Gesellschaft verändert. Also es gibt, finanziert wird es durch Robotik. Ausgangslage ist, Roboter nehmen zu viel Arbeit weg, übernehmen zu viel Arbeit. Und der Gewinn dadurch wird durch eine hohe Steuer auf die Allgemeinheit umgelegt und welche Konsequenzen das alles hat. Also es ist schwer, Arbeit zu finden. Diese Arbeit ist sehr, sehr hoch besteuert und es gibt da sehr, sehr harte Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung. Es gibt eine gespaltene Gesellschaft, von denen viele in gated communities leben, versus das Fußvolk, was wirklich nur von dem Freiheitsgeld lebt. Und diese ganzen verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen sind eigentlich alle ganz interessant. Aber.
Jetzt kommt das Aber.
Es ist wieder genauso, wie ich letzte Woche zu Mark Ellsberg, Celsius, erzählt habe. es ist wieder so ein Krimi, so lustlos, ein bisschen lustlos drumherum gestrickt. Da ist dann wieder ein Polizist, der gegen das eigene System arbeiten muss, so ein einsamer Wolf, der dann auf eigene Faust recherchiert. Und dann sterben natürlich Leute und es gibt wieder finstere Machenschaften aufzudecken. Und dieses ganze abgedroschene Krimi-Genre, ich kann es nicht mehr hören. Irgendwie muss das wohl so sein, dass die Bücher sich verkaufen, aber gerade Andreas Eschbach hat ja auch gezeigt, dass er anders kann. Zum Beispiel bei König für Deutschland oder Ausgebrannt eskalieren die Sachen halt aus ihrer eigenen Logik heraus. Da ist nicht so ein Krimi aufgepropft. Von daher fand ich es ganz interessant, fand es aber auch wieder ein bisschen enttäuschend, weil ich habe schon von Andreas Eschbach, den ich echt sehr, sehr mag, auch schon andere Sachen gelesen.
Also vielleicht brauchst du ja immer so eine Handlung, um die Menschen zu catchen, ich weiß es nicht. König von Deutschland habe ich auch gelesen, aber das ist ewig her, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Aber wie meinst du denn, dass das aus der eigenen Logik, es sind ja trotzdem handelnde Menschen, das ist ja kein Sachbuch, ne? Also
es geht um Wahlbetrug, also Wahlbetrug mit Software, mit Wahlmaschinen. Und es spielt in Deutschland, das steht auf dem Buchklappentext, aber nach 2/3 der Geschichte bist du immer noch in den USA. Und
ja,
du fragst dich, wie kriegt er jetzt den Plot gedreht auf den letzten Dritteln? Und das ist total genial gemacht. Und mehr sage ich dazu nicht.
Ja, das ist aber spannend, weil das Szenario, was du geschildert hast von Freiheitsgeld, ich habe erst gedacht bei Freiheitsgeld, oh, das ist jetzt wieder so eine Bitcoin-Geschichte, erinnert mich ein bisschen an The Getaway von Doctorow, nur der hat da was ganz anderes draus gemacht. Also da gab es auch, ne, war das Setting auch so eine Gesellschaft, in der ganz viele Menschen von sowas wie Grundsicherung leben, war halt auch nicht besonders luxuriös und dann gibt es eine kleine Elite, die halt nach wie vor hochqualifizierte Jobs gemacht hat und dann aber da auch richtig drin war, ne, mit dem üblichen Stress und Arbeitsüberlastung etc. Und aber dann,
ohne Krimi, hoffe ich,
aber ohne
Thriller.
Ja, ein bisschen Thriller-Elemente und dann ging es aber eben um junge Aussteiger, die gesagt haben, hey, wir machen da nicht so weiter. Wenn wir die Auswahl haben zwischen dieser Existenz, zwischen einer relativ stumpfen Existenz von Grundsicherung leben oder eben in irgendwelchen, die Maschine weiter am Laufen halten, in irgendwelchen Hightech-Jobs aber total ausgequetscht werden, dann steigen wir jetzt einfach aus und machen unser eigenes Ding. Und das war dann sehr stark so eine Hackerkultur, also mit dezentraler Produktion, 3D, mit Biotechnologie etc. Und die haben dann halt eigene Communities gegründet, wo sie dann eben auch verschiedene Gesellschaftsmodelle durchgespielt haben, alles sehr, ja, quasi anarchistisch sozusagen, was dann natürlich wieder eigene Schwierigkeiten mit sich gebracht hat.
Aber ich finde allein dieses Szenario finde ich schon spannend genug. Wozu brauche ich diesen Überbau mit ermordeten Menschen, pfeifende Kugeln, Verfolgungsjachten?
Aber immer eine Dramaturgie, um selbst solche Themen halt in Form eines Romans oder einer Erzählung rüberzubringen? Oder ja, du schreibst halt ein Sachbuch.
Ja, so. Natürlich, aber die Dramaturgie kann man auch anders herstellen. Also wie gesagt, Ausgebrannt, da ist bricht ein Erdölfeld in Saudi-Arabien zusammen. Und das ist eigentlich der Treiber, der es eskalieren lässt. Und da gibt es Dramaturgie, dass die Schwarte kracht.
Ja, gut.
Das ist richtig spannend. Und ich habe auch das Gefühl, sowohl Marc Elsberg als auch Andreas Eschbach interessieren sich viel stärker natürlich für dieses Szenarienbuilding und stecken auch viel Liebe und Recherche drin. Und ich habe den Eindruck, beide sind da ein bisschen mit diesen Krimi-Elementen ein bisschen lustlos bei der Sache. Wahrscheinlich, weil das die Verlage von ihnen wollen.
Wollte ich gerade sagen, kommt der Verlag und sagt, aber sie brauchen hier mindestens einen Mord.
Ja, genau.
Sonst
das ist so mein Eindruck. Und das hat mir Marc Elsberg im Interview auch mal so gesagt, das muss halt sein, sonst verkauft es sich halt nicht.
Okay, aber gut, ist dann so. Schade. Und du hast, Gregor, du hast noch eine lustige Website gefunden, da wollten wir auch kurz sagen, was das ist, das ist ganz witzig.
Genau, das ist die Webseite Gianluca Gimini, .it, zusammengeschrieben. Mit Is, Gimini, ist ein Italiener. Und wir hatten auch mal im Heft Abbildungen von selbstgezeichneten Fahrrädern. Hintergrund ist die Desillusionierung des Wissens. Jeder glaubt natürlich, zu wissen, wie ein Fahrrad aussieht. Aber wenn man Leute bittet, mal ein Fahrrad aus dem Gedächtnis zu zeichnen, kommen da echt die wüstesten Konstruktionen hin. Also Ketten, die nach vorne gehen, Streben, die fehlen und Sättel, die da irgendwo, keine Ahnung, am Lenker angeschraubt sind, keine Ahnung. Also erstens wüste Sachen. Und dieser Gianluca Gimini hat die gesammelt und hat mit einem CAD-System die richtig fotorealistisch nachgebaut. Also sieht fotorealistisch aus. Ganz wüste Konstruktionen, wo halt irgendwie nichts zum anderen passt. Also sehr lustig, kann man sich mal durchklicken.
Ja, kann man, sollte man aber nicht nachbauen. Wahrscheinlich werden sie nicht funktionieren.
Ja, er hat, glaube ich, auch Leute gesucht, die das machen. Aber hat keinen gefunden, war wohl zu teuer.
Okay, ja, als Ausstellungsstück dann.
Genau.
Okay, liebe Kollegen, vielen Dank für die Zeit und bis zu nächster Woche. Tschüss.
Tschüss, bis dann. Tschüss.